VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Liebe Gäste, ich darf Sie begrüßen zu unserer Buchvorstellung des neuen Gedichtbandes von Ursula Haas. Wortfisch im grünen Aquarium. Mein Name ist Marc Jone von der Edition Bodoni. Wortfisch im grünen Aquarium. Ursula Haas, eine Poetessa, eine Lyrikerin aus München, hat jetzt im letzten Herbst ihren neuesten Gedichtband veröffentlicht. Ein Band, der ein Kaleidoskop des Menschlichen umfasst, sich in 6 Abschnitte teilt, von sehr persönlichen Naturbeschreibungen, persönlichen Beschreibungen, Reisebeschreibungen, folgend zu einem Versuch einer Weiterdichtung des Dao Jing von Lao Tse bis hin zu poetischen Bildern der Verarbeitung der aktuellen Flüchtlingskrise. Da fragt man sich bei so viel Oeuvre und bei so viel Spannungsbogen, wer ist Ursula Haas, diese Dame, die neben mir sitzt? Ursula Haas ist geboren worden in Aussig, Ústí nad Labem im Tschechischen. Sie studierte Germanistik, Geschichte und Pädagogik in Bonn und Freiburg. Sie schreibt in den Genren Lyrik, Roman, Erzählung, Theaterstücke und Essay. Als Librettistin wurde sie durch Rolf Liebermann für dessen Oper Medea bzw. Freispruch für Medea entdeckt und gebeten, ein Libretto zu schreiben. Sie schrieb unter anderem und arbeitete mit Adriana Hölzky, Paul Engel, Wittmar Haader und schreibt vor allem Libretti. Ebenso ist sie aktiv für das Concerto Köln, Amsterdam, Luzern mit den Sprechern unter anderem Dietrich Fischer-Dieskau, Bruno Ganz und vielen weiteren Persönlichkeiten. Wortfisch im grünen Aquarium ist nicht Ursula Haas erster Lyrikband. Wir haben dem Band einen kurzen Text vorangestellt, welchen ich Ihnen gerne nicht vorenthalten möchte und deswegen ihn kurz vorlesen möchte. Im Mittelpunkt des Gedichtbandes steht Lebenszeichen, Lebenszeiten als sehr persönliche Introduktion zu dem Band, als Leuchttürme ihres poetischen Schaffens. Gedichte über Gartenzauber und Parkvergnügen schließen sich an in einer Naturbetrachtungsart und Weise. Sie werden mit dem Zyklus Tao-Gedichte im Flug durchbrochen, dem Versuch eben einer besagten Weiterdichtung des Buches Dao De Jing. Und es endet und gipfelt in der Beschreibung der Flüchtlingssituation als einer alttestamentarischen Fortschreibung der alttestamentarischen Arche. Am Ende des Werkes finden wir Arbeiten, die Künstlern und Freunden gewidmet sind. Liebe Ursula, Poesie in diesen Zeiten, die ja doch relativ bewegt sind, man könnte auch sagen, lausig oder aufregend, hat ja eine Rolle. Sie vertritt im Idealfall immer einen streitbaren Geist, eine diskussionsfreudige Grundlage muss dahinter stehen, man muss sich dialogisch orientieren können. Wie vor allem, wenn ich dich das am Anfang fragen darf, bist du überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt als in diesem Bereich, wo du deinen 4. Gedichtband jetzt herausgebracht hast, diese Reihenfolge so in der Abfolge zu wählen, dieser Naturbetrachtung persönlichen?
Ja, die Poesie ist natürlich, oder die Poesie ist immer eine ganz persönliche Stimme. Und die richtet sich im Ton nach dem, wie die Welt im Augenblick funktioniert oder nicht funktioniert. Aber ich kann mit der Stimme der Poesie am direktesten ausdrücken, was meine Meinung ist oder was mein Gefühl ist oder was meine Wahrnehmung ist. Und das kann man natürlich auch in Prosa und in Essays machen oder auch in einem Theaterstück oder in einem großen Roman. Aber in der Poesie kann man es am deutlichsten, ganz nahe am Herzen bringen. Da hast du das Intellektuelle und das Herz ist in keiner Gattung so nah wie in der Poesie. Und da das Schreiben von Gedichten auch die Wurzel meines ganzen Schreibens ist, ist es natürlich in dieser Zeit auch eine Stimme, sodass zum Beispiel eben dieses Thema der Eliminierung, die es eben seit dem Alten Testament bis heute, bis zur Flüchtlingsbewegung gibt, auch eine Möglichkeit, das in poetischer Weise zu sagen.
Ja, also das kann ich nur unterstützen. An dem Punkt kann ich gerne einwerfen, dass wir als Verlag ein besonderer Verlag sind, weil wir immer versuchen, Bücher in der Herstellung, die übrigens auch bei uns in unseren eigenen Räumen geschieht, mit historischen, traditionellen Druckverfahren und modernen Druckverfahren zu kombinieren. Und um dem Ausdruck zu verleihen, was Ursula Haas gerade beschrieb, haben wir diesen Gedichtband im Umschlag im Bleisatz gedruckt und innen drin in einem modernen Verfahren. Ursula, ich würde dich ganz einfach bitten, uns aus dem ersten Abschnitt eine kleine Kostprobe zu geben.
Ja, der erste Abschnitt beschäftigt sich mit Reisen und mit Gärten. Und ich möchte Ihnen ein Gedicht lesen, das in der Nähe von Rom in Latium entstanden ist. Ich mache Reisen mit Autoren und auf diesen Reisen entstehen auch Gedichte. So dieses. Der Zauberwald von Torre Alfina. Im Baum ruht der Schlaf. Wir Phantasten betreten den Wald von Latium. Trolle purzeln vom Ast, suchen den Schwanz des Eichhorns, um den Finger zu wickeln. Blätter lassen nicht los, lieben die Stille, das Anhalten der jungen Jahreszeit. Hecken schützen aus dem Gebüsch, feucht und braun-grün, Fußangeln nicht stolpern, sagt die Buche. Ein Sprung über die Wurzeln, tief tauchen in den grünen Bauch, Unterwelt aller Zwerge. Erdgeräusche, die Maus glotzt unter der Wurzel hervor, meine blaue Blume dichten oder singen. Unter dem Fuß die Schlange, weiche Niederlage, sumpfige Neigung gegen den Zorn des Tages. Dann möchte ich Ihnen zwei Gedichte lesen, die nach Besuchen im Brumazzo Park, dem Parco di Monstri, entstanden sind. Ein Park, der eine Renaissance von einem Fürsten errichtet oder gebaut worden ist. Es sind riesige Figuren, zum Teil haushoch. Und in diesem Park, der ist bis in die 90er Jahre zugewachsen. Man hat ihn erst in den 90er Jahren wieder geöffnet für die Menschen. Brumazzo, der Renaissance-Park der Monster. Werde ich hier Stein oder Baum, Ceres, Echidna oder nimmermehr in Moos verflochtener Zeit? Mit Wissen und Poesie auferstanden? Kleinwüchsig der Mensch, schreiend im steinernen Maul des Orkus. Trink mit mir, Vicino Orsini, deine Giulia Farnese beugt sich zu uns. Wo ist die Sanftmut der Frauen heute? Luft zum Atmen verströmt dieser Park. Seine Sphinxen, Glaukos, Neptuns und Elefanten tragen mich, den Eremit der Träume, in die alte Zeit. Deine Poesie führt mich durch Grün und Lavagestein. Das schiefe Haus katapultiert zu den vergessenen Göttern. Hier haben Sie in dem Gedicht gesehen, was für Figuren dort waren. Eben auch ein schiefes Haus, in dem ein völlig schwindelig wurde, wenn man da hineinging. Ein Riesenelefant. All das hat mich zu dem Gedicht inspiriert. Dann aus dem Bomarzo Garten mein Lieblingsgedicht. Das heißt Die Schöne im Wald. Eine Frauenfigur, die so breit ist hier, wie Sie hier sitzen im Auditorium sitzen. Und ein kleines, winzig kleines Steinhündchen sitzt neben ihr. Die Schöne im Wald. Sie liegt aus dem mächtigen Stein geboren. Hingabe weiblicher Kraft. In der Zwischenwelt von Leben und Tod. Das steinerne Hündchen an ihrer Seite. Wenn ihre kräftige Hand die Erde fasst, wenn der mächtige Fuß sich zur Seite legt, will ich mich betten neben sie und ihn, den ich hier liebte, empfangen. Zuletzt aus diesem Zyklus ein kleiner Schwenk nach Kanada, in den Indian Summer, in die Adirondacks, das ist ein Gebirge dort. Indian Summer in den Adirondacks. Die Hügelkette krönt mit Farben sich. Brombeer, Mais und Orange. Grün trotz dieser Pracht. Ohne Halten wächst die Glut den Hang empor. An den brennenden Füßen spiegelt der Scroon Lake diese Schönheit wider. Der Himmel beugt sich herab und der Mensch wird still und hält Adirondacks Geschenk mit beiden Händen fest.
Ursula, du hast dieses Gedicht an das Ende des Zyklus Neue Orte, Reiseziele gestellt. Und es ist sicherlich kein Zufall. Wir haben ja auch überlegt in der Abfolge, wie wir die Dinge anlegen im Band. Es folgt nach diesem Gedicht der Zyklus Lebenszeichen, Lebenszeiten, welcher als, man könnte fast sagen, ein Stück weit auch Alltagspoesie, ja. Alltagsgedichte zu verstehen ist. Und bei dem Begriff Alltag muss man natürlich auch eventuell nicht auf deinen Alltag eingehen, aber zumindest auf das Woher und Wohin. Du bist ja als Mensch, genau wie wir alle, verwurzelt mit einer gewissen, mit einer Herkunft. Klar, ich will nicht Herrn Seehofers Begriff der Heimat einführen, aber vielleicht auch das. Doch, also, du kommst ja ursprünglich aus einer ganz faszinierenden Gegend und vielleicht darf man das an dem Punkt auch sagen, uns beide vereint biografisch einen Ort, der in Tschechien liegt und Ústí nad Labem heißt, einige von Ihnen werden ihn kennen, ganz früher mal Aussicht. Vielleicht kannst du uns ein wenig jetzt nicht zur Ústí nad Labem erzählen, aber zumindest zur Motivation, was Lebenszeichen angeht. Ich meine, es ist ja eine Beschreibung eines Zustandes, die wir jetzt gleich hören werden. Also
ja, das ist wahrscheinlich bei Ihnen allen. Jeder hat Dinge, die einen im Alltag aufstoßen oder einen ärgern oder einen freuen oder einen zurückbeamen in eine Zeit, in die Kindheit. Es geht uns allen gleich. Aber ein Poet hat halt die Möglichkeit, das in 4, 5, 6 Zeilen vielleicht auch festzuhalten. Bitte. Und wenn du jetzt auf meine Herkunft sprichst, ja, meine Familie kommt aus Böhmen, meine Mutter kommt aus Wien, ich bin also so ein Mischmasch und habe mich eigentlich sehr spät überhaupt damit beschäftigt, wo ich herkomme. Und so war es jetzt auch erst im Jahre 2014, dass ich in diese wunderschöne Landschaft, von der mein Vater immer geschwärmt hat, was mir auch sehr auf den Nerv gegangen ist, wenn er immer davon geschwärmt hat. Und da bin ich erst 2014 zum ersten Mal ins Riesengebirge gefahren.
Ja, es ist ja, vielleicht kannst du uns was...
Weil das ist natürlich dann auch immer ein Zurückbeamen gleichzeitig in die eigene Kindheit, auch wenn man vielleicht dort nie war, aber vielleicht auch nicht uninteressant. Vaters Land, Riesengebirge. Die rosa Schleife im gelockten Haar, das Tupfenkleid kurz und leicht, die hochgeschnürten Lederschuhe, der Waldboden vernadelt weich. Das Sonnenlicht bricht zwischen Tannen auf Farme und Wurzelwerk. Der Klang des Windes wortlos vertraut. Riesengebirge, Rübezahls Ort und meine Zeit, als ich mit dem Großvater den Fuchs im Häusel bürste. In Schindlermühle fuhren sie Ski, in Knickerbockern, auf Holzbrettern und mit einer Pudelmütze auf den jungen Köpfen, die Mutter, der Vater, seine Schwester und die, die ich nicht kenne. Ich sitze am Katzentisch der Erinnerung. Liwanzen, Bovidl-Dascherl, Buchtel mit Vanillesoße bleiben mir im Hals stecken. Mein Sehnen ist ohne Sinn. Tod ist tot, das Kind auf ewig verloren. Unterm Tisch bluten die Fersen, die Adern wölben die weiche Haut. Die Elbe fließt durch das Land, ich folge ihr über Aussig nach Hamburg ins Meer. Ein Mädchen steht im Walde, ganz still und stumm, es hat vor lauter Wehmut ein Mäntlein um. Sag, wer mag das Mädchen sein, das da steht im Wald allein? Ene mene mu und raus bist du, ene mene meck und du bist weg, weg bist du noch lange nicht, Spurensuche im Herbst. Eine Birke schält ihre Rinde, als sei Vergehen ein äußerer Akt. Ich besteige den Jeschken, Vaters Berg. Die Vogelbeeren haben keine Blätter mehr. Still und stumm bin ich dumm, dumm bin ich noch lange nicht, bis das Herz entzwei mir bricht. Vaters Land ist schön, unverwechselbar, ewig. Und ich lasse es los.
Ja, die letzten Zeilen sind ergreifend, zumal es natürlich verständlich ist, nachdem du die ganze Welt bereist hast, dass du dich dann relativ spät eigentlich deinem Ursprung widmest. Ja. Da schließt sich natürlich die Frage an, zumindest bei mir, wann bist du denn überhaupt zum eigenen poetischen Schaffen gekommen?
Sehr spät. Ich war schon 40 und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen romantisch, aber die Poesie hat sich losgemacht, als ich in einer großen Lebenskrise war. Und ich habe aber dann gemerkt, dass es genau das ist, was ich machen will und bin dabei geblieben. Und es hat mich eigentlich auch gerettet durch alle folgenden Bewegungen des Lebens. Ja.
Du hast anschließend an dieses sehr emotionale Riesengebirgsthema dich auch beschäftigt mit tatsächlich Tagesgedichten und allen möglichen anderen Versformen. Ja. Vielleicht könntest du uns noch ein, zwei...
Ja, gerne. Das ist so ein Montagsgedicht. Ja. Montag. Es ist Montag in mir. Aufbruch ohne Zeitsprung. Das Fenster schaut blau und gläsern aus. Ein wenig schwarz vom Sonntag ohne dich. Ohne die apfelgrüne Zärtlichkeit. Eine junge Amsel am Fensterbrett. Das neue Wort. Wie die Woche mich begrüßt. Herzhände. Herzhände fassen mich an. Wärme pocht. Und meine Zeit setzt aus. Hoffen bekommt ein Gesicht. Im Vogelgefieder hängt dein Bild. Deine Stimme, frage nicht. Die Blumen am Tisch werfen süße Schatten. Jetzt kommt nicht Helene Fischer, sondern mein Atemlos. Atemlos. Neben mir liegt dein Herz. Nachts ist es still. Sein Schlagen lege ich auf meine Brust. Ich halte meinen Atem an. Ich brauche ihn nicht mehr. Schatten. Die Freunde sind Schatten geworden, gehen neben mir her und ich fühle ihre Hand, höre die Stimme. Schatten sind gelb und rot und blau, stimmen ein in Moll, in Sopran, im Singsang der Schweiz, himmelwärts immer verstanden. Froh begleiten sie mich bei Trübsal und tollem Gelingen. Wenn es ganz dunkel wird, lege ich deinen Schatten auf mein Herz.
Gewissermaßen als kleine Zäsur schließen sich diesem Zyklus oder diesem Kapitel sogenannte Tao-Gedichte an, die du so beschreibst. Tao-Gedichte, Gedankenstrich im Flug. Das Tao Te Ching von Lao Tse hast du, na ich sag mal, versucht weiter zu dichten. Mhm. Und sag doch vielleicht kurz oder lies es vor oder sag was dazu, je nachdem, was dich bewogen hat und vor allem auch welche Rolle für dich die Figur der Lilith spielt. Das ist, erscheint mir eine ganz besondere, wichtige Figur zu sein im Tao Te Ching.
Also vorneweg, ich bin jetzt kein großer wissenschaftlicher Kenner von Lao Tse, aber ich bin auf eine neue Übersetzung gekommen von dem Tao Te Ching. Das ist ja der Leitfaden zum Weg des Lebens. Und auch ich suche natürlich nach Leitfäden und habe mich da rein versenkt. Und es hat mich inspiriert zu kurzen Weiterdichtungen. Also ich habe immer bei dem ersten Buch 2 oder 3 Zeilen von Lao Tse genommen und habe es weitergedichtet und habe es vor allen Dingen an der Person der Lilith festgemacht. Und warum die Lilith? Lilith ist ja, wie die meisten wissen, die erste Frau von Adam. Und in der Mythologie sagt man, während die Eva mehr die mütterliche Seite einer Frau charakterisiert, ist die Lilith die für die Sehnsucht, für die Erotik, für das Streben in der Frau. Also eigentlich ist Lilith und Eva in jeder Frau, die ihre Weiblichkeit harmonisch auslebt. Und ich habe mich mit Lilith sehr beschäftigt. Auch fürs Musiktheater habe ich mit der Lilith schon einiges unternommen und die ist jetzt hier wieder aufgetaucht. Also das Tao Te Ching von Lao Tse, der Leitfaden zum Weg des Lebens, Versuch einer Weiterdichtung. Erstes Buch. Lass fahren die Klügelei, verwirf die Spitzfindigkeit. Das Volk wird 100-fach Nutzen tragen. Das war jetzt Lao Tse und jetzt die Weiterdichtung. Das Gefühl auf Liliths Haut läuft von selbst bis zum Spiegel. Schnelle Schnitte blenden, Bilder färben sich ein. Schau in die Wolken, folge dem Fluch des Vögels. Jetzt wieder Lao Tse. Ströme und Flüsse sind Könige der Täler, denn sie sind in der Lage, sich niedriger zu machen als ein Tal. Als Lilith den Fisch im Fluss sah, bäumte sich das Wasser und schickte sich an, ihrer Einbildung zu folgen. Blaue Vokalinen riefen ihren Namen. Ein Versuch im Echo der Waldhänge, das Wasser zu begreifen. Wer in sich ruht, macht das Trübe langsam rein. Warten will gelernt sein. Augen auf, in sich schauen. Das Paradoxe öffnet den Weg in die Stille. O schmutziges Glück. Der Sinn ist ewig ohne Mache und nichts bleibt ungemacht. Eine Wolke ist eine Wolke, ein Haar und du ein Du. Lilith ist Lilith.
Vielleicht springen wir an dem Punkt ein wenig, da wir ja nicht den ganzen Tag Zeit haben. Wichtig erscheint mir noch aufzuzeigen, dass du als Hinführung zu dem nächsten Kapitel, welches du sehr wegweisend Prinzipien der Eliminierung, ein wunderschöner Begriff, wie ich finde, benannt hast, dieses Tao Te Ching gestellt hast, und in dem Begriff, hinter dem Begriff Prinzipien der Eliminierung verbirgt sich, was verbirgt sich denn deiner Diktion nach dahinter?
Ja, es ist, es gibt von Max Frisch den Satz, jeder Autor hängt an dem Faden seines Lebens. Und so können Sie noch so fiktional schreiben als Autor. Immer ist die eigene Autobiografie eigentlich die Basis von allem. Und der Begriff der Eliminierung ist wahrscheinlich dadurch eine Prägung, dass ich ja aus einer Flüchtlingsfamilie stamme und ich ganz schnell das Gefühl habe, in vielen Lebenssituationen, auch wenn ich vielleicht jetzt sehr selbstbewusst wirke, aber immer gleich fühle ich mich eliminiert. Immer gleich, ich werde zur Seite gedrängt oder... Ja, und das war jetzt der Ansatz hier auch und Prinzipien der Eliminierung. Deswegen habe ich ein Bild gesucht, wo sich die Eliminierung durch die Geschichte zieht. Und deswegen hier die Anbindung der augenblicklichen und auch schon in den 90er Jahren Flüchtlingssituation in Deutschland im Kontext eben zu alttestamentalischen Archebildern, also zu den Tieren auf der Arche.
Interessant ist, dass du, ich würde vorschlagen, das überlassen wir unseren geneigten Zuhörern, sich ein Bild zu machen von diesem Kapitel. Vielleicht kannst du uns noch ein kurzes, zum Abschluss, eine kurze Kostprobe geben aus den sehr persönlichen Bereichen der Gedichte für andere Künstlerfreunde.
Ja, da lese ich jemand, der mir als Autorin von Anfang an auch sehr viel Mut gegeben ist, die Else Lasker Schüler und diese deutsch-jüdische Dichterin. Und zwar hier ein Gedicht aus ihrem Nervus Erotis. Tuberose oder Prinz Yusufs Nervus Erotis. Die Tuberose will ich pflanzen. In meinen Garten wachsen soll der Strauch. In ihrem Duft sind wir gelegen. Im Sommer und im Winter auch. Glück hat erzählt die Scheherazade, du immer lieb, du schattensüße Zaubermacht. Prinz Yusuf sucht mich auf, in Mond und Sternen funkeln, schmückt er mit Stirn, mir Stirn und Brust. Jetzt kommt Zitat die Lasker Schüler. Dass uns nach all den heißen Tagesglut nicht eine Nacht gehört. Die Tuberosen färben sich, aus ihren Kelchen lodert's rot. Sag mir, ob auch in Nächten deine Seele klagt, vom starken Tuberosenduft umflutet und an den Nerv des bunten Traumes nagt.
Dankeschön. Dankeschön, liebe Ursula Haas, für diese wunderbaren, ausleitenden Worte. Danke, liebe Gäste. Die Autorin steht natürlich noch zur Verfügung nebenan. Dankeschön.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.